herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Dienstagabend. Ihnen zu Hause einen wunderschönen Abend. Ganz herzlich willkommen zu Das, natürlich live aus Norddeutschland. Ohne Bienen weniger Nahrung. Das ist nur ein Beispiel, warum Bienen so wichtig sind. Sie sind aber auch faszinierend. Und zwar die bekannte Honigbiene, aber auch zum Beispiel die Buckelbiene oder die blaue Holzbiene. Wildbienen ganz allgemein. Bei uns ist heute Abend eine echte Bienenexpertin, Biologin und Autorin Dr. Johanna Prinz. Grüße dich, ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Liebe Johanna, unter Bienenfreunden duzt man sich, das ist selbstverständlich.
Sehr gerne, ja.
Jetzt habe ich eine Frage an dich. Draußen ist es sonnig, es ist aber noch kühl. Gerade die Nächte sind kühl. Ist das möglicherweise auch ein verlockendes, aber auch gefährliches Wetter für die Biene?
Ja, die gehen einfach rein, wenn es denen zu kalt wird. Ne? Okay. Ich sag mal so ab 12 Grad oder so finden die das okay und dann kommen die raus. Und wenn es zu kalt wird, dann gehen die wieder rein, ein bisschen wie bei uns, glaube ich.
Können Bienen denn irgendwie auch erfrieren? Ich sag mal, wenn es jetzt so Nachtfröste noch mal gibt und sie es nicht rechtzeitig schaffen?
Bienen können bestimmt erfrieren, ja, aber die sind ja auch nicht doof. Ne? Also die schaffen das eigentlich in der Regel schnell wieder zurück zum Stock. Oder wenn es ein bisschen heikel ist, dann gehen die gar nicht erst raus.
Jetzt haben wir, es ging schon vielfach durch die Presse auch und jeder merkt es natürlich auch gerade in Norddeutschland, ziemlich trockenes Wetter momentan, wenig Regen ist gefallen. Ist das eine Gefahr für die Biene?
Ja, vor allem, wenn das Jahr gerade erst losgeht und die ersten Bienen fliegen, wenn es dann sehr, sehr trocken ist, dann wächst natürlich nichts. Aha. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man eine Biene ist und keinen Nektar findet, so, weil nichts blüht.
Und jetzt haben natürlich viele, und da möchte ich gleich mal so einen kleinen, die Angst so ein bisschen nehmen. Jetzt denken viele, Mensch, die Biene, die sticht ja auch gerne mal. Es gibt aber auch die mehr, das hat meine Mutter mir immer erzählt, oder die Großmutter oder der Vater, ich weiß es gar nicht mehr, wer genau. Mensch, lass dich ordentlich von Bienen stechen, dann kriegst du später mal keinen Rheuma. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die sind allergisch gegen Bienenstiche. Wie gefährlich sind denn überhaupt Bienenstiche?
Also für die meisten Menschen sind die gar nicht gefährlich. Das mit dem Rheuma, stimmt das überhaupt? Ich weiß gar nicht.
Ich weiß es auch nicht. Also bislang hat es geholfen. Also das,
okay. Ja, wenn man allergisch gegen Bienengift ist, dann ist das tatsächlich ein Problem. Also ich kenne Menschen, die mit einem EpiPen rumlaufen müssen, weil sie wirklich so allergisch sind, dass es ein Gesundheitsproblem ist. Aber in der Regel für die meisten Menschen ist das kein Problem.
Und die Biene sticht ja auch nicht automatisch. Die Biene ist schon vorsichtig mit dem Stechen, weil sie danach eben durch die Widerhaken den Stachel auch verliert. Der wird aus dem Hinterleib gerissen. Sie verstirbt auch daran, ne?
Ja, das liegt daran, dass Bienen eigentlich andere Insekten eher stechen. Also natürlich, wenn sie ihr Nest verteidigen, dann stechen sie auch mal ein Säugetier. Allerdings bleibt so ein Bienenstachel in unserer dicken Haut einfach stecken. Mhm. Und wenn eine Biene ein Insekt sticht, dann geht das einmal in diesen Chitinpanzer rein und dann wieder raus und dann kann sie auch mehrmals stechen. Das heißt, es liegt gar nicht im Interesse einer Biene, uns zu stechen.
Also wir werden lachen. Auch bei Bienen kommt demnächst künstliche Intelligenz zum Einsatz. Haben wir einen kleinen Film, kurzen Film darüber, auch im späteren Verlauf unserer Sendung. Denn bald summt es wieder. Heute Abend bei uns auf dem roten Sofa Bienenexpertin und Autorin Dr. Johanna Prinz. Herzlich willkommen, liebe Johanna.
Hallo.
Bevor wir loslegen, erstmal über all das, was du so tust, ein Porträt von Janice D'Souza.
Das laute Summen. Noch ist es nicht ganz so weit. Außerdem wird es von Jahr zu Jahr immer leiser. Für die promovierte Biologin und Kinderbuchautorin Johanna Prinz ein Grund zur Sorge.
Bienen sind total wichtig fürs Ökosystem. Viele Pflanzen können ohne Bienen und ohne sonstige Bestäuber gar keine Früchte ausbilden.
Vor allem Wildbienen sind in Deutschland gefährdet. Etwa durch den Verlust von natürlichem Lebensraum und Nahrungsangebot. Auch deshalb widmet sich Prinz in ihrem aktuellsten Sachbilderbuch den wilden Helfern der Natur. Seit über 10 Jahren schreibt sie zu unterschiedlichsten biologischen Themen, beantwortet humorvoll die dringlichsten Fragen ihrer jungen Leser.
Kinderbuchautorin ist der beste Job ever. Kinder sind sehr ehrlich. Man merkt sofort, wenn man langweilige Sachen schreibt. Ich erzähle einfach gerne Geschichten.
Dr. Johanna Prinz.
Heute widmen wir uns hauptsächlich den Bienen. Warum sind Sie so fasziniert von Bienen?
Das war eigentlich nicht immer so. Bienen waren für mich immer diese kleinen summenden Tierchen, die
Bienchen
irgendwo
summen
rumfliegen.
Herum.
Ja, also mehr als das Kinderlied kannte ich auch eigentlich eine lange Zeit nicht. Und dann saß ich vor fast 20 Jahren das erste Mal in so einem Wildbienengarten und überall summte und brummte es. Und irgendwas hat mich gepackt. Ich fand das ganz spannend.
Ja, sind friedvolle, aber auch doch energiereiche Tiere, so empfinde ich das. Mein Vater war tatsächlich Hobbyimker, also insofern habe ich einen langjährigen Bezug dazu. Vielleicht Klären wir noch mal einfach auf, was für unterschiedliche Bienenarten gibt es denn eigentlich?
Also das, was die meisten Menschen kennen, das, was wir kennen, ist die klassische Honigbiene, die uns den Honig im Supermarkt liefert. Mhm. Und dann gibt es noch sehr, sehr viele andere Bienenarten. Es gibt ungefähr 600, je nachdem, wen man fragt, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, Wildbienenarten in Deutschland, die nicht in Staaten leben wie unsere normalen Honigbienen, mhm, sondern die alleine leben, deshalb Solitärbienen heißen.
Ja, und die Hummel gehört auch zur Bienenart oder ist eine Bienenart?
So kann man das sagen. Hummeln sind auch Bienen.
So, okay, über die Hummel sprechen wir gleich noch. Vorher müssen wir uns mal über die Wildbienen unterhalten. Wie gefährdet sind Wildbienen? Also 600 verschiedene gibt es. Wie gefährdet sind die?
Von bis, also es gibt Wildbienen, die sind vom Aussterben bedroht, in Deutschland zumindest. Es gibt Wildbienen, die sind sehr häufig. Mhm. So richtige Wildbienen-Freaks, sag ich mal, die erkennen auch eine Wildbiene auf mehrere Meter. Und manchmal entdeckt man dann tatsächlich Tiere, die vielleicht hier bei uns ein bisschen seltener geworden sind. Andere sind ganz häufig.
Was ist die größte Gefährdung für die Wildbiene?
Ja, wahrscheinlich eine Kombination aus Nahrungsmangel, Pestiziden in der Umwelt. Der Klimawandel macht natürlich vielen zu schaffen. Wenn es wärmer und trockener wird, dann wachsen andere Pflanzen. Also es ist wahrscheinlich so eine Mischung aus allem.
Möglicherweise auch, dass sie gar nicht genügend Räume finden, wo sie sich ansiedeln können?
Ja, genau. Also gerade die Wildbienen, die haben ja keinen Stock wie unsere klassischen Honigbienen. Also ein Imker, der stellt ja ein Haus zur Verfügung für seine Bienen. Wildbienen haben das nicht. Die brauchen hohle Stängel zum Beispiel oder Unterschlupfmöglichkeiten. Und wenn das nicht da ist, dann haben die natürlich ein Problem.
Wie man da helfen kann, ne, da haben wir gleich noch einen entsprechenden Film für Sie zu Hause. Aber wir schauen uns mal ein paar bestimmte Wildbienen an. Ich habe mir da ein paar interessante Exemplare mal rausgesucht, mit Fotos auch. Wir zeigen mal das erste Foto. Das hier, das ist die rotpelzige Sandbiene. Denkt man zuerst gar nicht, dass das überhaupt eine... Na ja, da könnte man es vielleicht noch denken. Aber was zeichnet die rotpelzige Sandbiene aus?
Ja, sieht ein bisschen aus wie eine Hummel. Ja. Also ich finde die sehr, sehr hübsch. Die Sandbienen, die machen wahnsinnig tolle unterirdische Nester, die einen halben Meter ungefähr in den Boden reinreichen können. Und da legen sie ihre Eier ab.
Dann haben wir als nächstes Foto eine sogenannte Buckelbiene. Schauen wir mal eben an. So, die sieht schon überhaupt gar nicht mehr aus wie eine Biene eigentlich, ist aber trotzdem eine Wildbiene.
Stimmt, also wenn man die so sieht, dann könnte man sagen, ja, ist vielleicht eine Ameise oder irgendwas, ein Käfer vielleicht. Buckelbienen sind super, das sind Parasiten, die machen gar keine eigenen Nester, sondern die nutzen einfach die Nester von anderen Bienen und legen da ihre Eier dazu. Das sind Parasiten.
Dann haben wir noch eine sehr gefährlich aussehende Wildbiene. Achtung, da ist sie, die Maskenbiene. So, auch ein eigenwilliges Geschöpf, aber doch durchaus interessant anzusehen. Ne?
Super, oder? Ja? Ich finde die total hübsch.
Was macht die Maskenbiene? Wo lebt die und wie lebt sie?
Also es gibt verschiedene Arten von Maskenbienen. Es gibt nicht nur eine, sondern viele verschiedene. Die haben aber alle diese Maske im Gesicht, deshalb der Name Maskenbiene. Und ich finde die einfach wahnsinnig hübsch.
Jetzt haben wir noch die blaue Holzbiene, die total anders aussieht. Also wie eine Fliege, möchte ich was sagen. Man möchte fast sagen, wie so eine Art Schmeißfliege. Ist das möglicherweise auch eine Art Schutz, dass die Bienen sich anpassen an bestimmte Lebensformen, um da eben gar nicht aufzufallen?
Ja, ich glaube, da gibt es Tierarten, die können das besser. Also bei der blauen Holzbiene, die ist natürlich sehr, sehr auffällig. Die ist auch sehr groß, die ist fast 3 Zentimeter groß. Also wenn man die fliegen sieht, das fällt wirklich auf. Und die findet man vor allem da, wo es altes Holz gibt, weil sie eben da ihre Eier ablegt. Und die ist ja auch sehr hübsch.
Jetzt haben wir noch eine Blattschneidebiene. Man glaubt ja gar nicht, was mit diesen Mundwerkzeugen, da sieht man es. Ne? Das sind so richtig so wie so eine Säge ist das Maul. Welche Fertigkeiten hat die Blattschneidebiene?
Blattschneidebienen sind super. Ich hab irgendwann mal in der Mittagspause gesessen auf so einer Museumsterrasse und auf einmal flog ein grünes Blatt vorbei. Und das ist so dieser Moment als Biologin, man lernt ja viel in der Theorie, man hat viel gelesen oder in irgendeiner Vorlesung gehört. Und auf einmal flog etwas vorbei, was ich bis dahin nur aus der Theorie kannte. Das war eine Blattschneiderbiene mit einem rausgenagten Blattstück.
Ja, da sieht man es auch wirklich, wie sie mit dem Blatt fliegen.
Genau, an der Hauswurz. Ich nehme mal an, dass sie da unten ihr Nest hat. Jetzt sieht man, die zerrt jetzt gerade so ein kleines Stückchen grünes Blatt unter die Erde. Damit tapeziert sie jetzt ihre unterirdische Röhre und da legt sie dann ihre Eier ab.
Gibt es gemeinsame Charakteristika, die Bienen alle haben?
die Flügel. Mhm. Genau. Und ab dann kann man sich quasi nur noch auf den Körperbau verlassen, also Kopf, Mittelteil, Hinterleib und 6 Beine.
So, und jetzt haben Sie eben gesagt, die Wildbiene lebt alleine. Ganz alleine, also wirklich als Einzelwesen, oder gibt es da auch so etwas wie Paare oder so Kleingruppen? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es gibt beides. Also Wildbienen heißen auch Solitärbienen, weil sie einfach nicht in einem Stock leben, in einem Verband, wo jeder vielleicht eine Aufgabe hat, sondern eben alleine. Natürlich treffen sich 2 Bienen ab und zu mal für die Paarung und um dann sich weiter fortzupflanzen. Mhm. Und es gibt auch einige Wildbienenarten, wo die Weibchen in der Nähe von anderen Gängen ihre eigenen Gänge anlegen. Aber grundsätzlich sind die nicht auf den Stock angewiesen, so wie unsere Honigbiene.
Wie verhält sich die Hummel zu den Wildbienen und zu den Honigbienen?
Ich finde die super. Hummeln finde ich total.
Ja.
Sind ein bisschen meine Lieblingsbienen, obwohl man das vielleicht gar nicht sagen darf. Hummeln bilden Völker so ein bisschen wie unsere Honigbiene, sehen aber manchmal ein bisschen mehr aus wie unsere Wildbiene. Und ich finde die einfach toll.
Man sagt ja immer wieder, Hummeln können nicht stechen. Aber tatsächlich meine ich, es hat mich mal eine Hummel gestochen durch
Zufall. Ja, das
Zufall.
Kann gut sein.
Das war relativ schmerzhaft, muss ich sagen.
Ja.
Das ist also jedenfalls schmerzhafter als mit der normalen Honigbiene. Muss man also doch tatsächlich auch ein bisschen aufpassen, möglicherweise.
Ja, man sollte nicht drauftreten vielleicht.
Ja, mit dem Fuß ist ganz besonders schlimm.
Ja.
Dann schauen wir uns doch mal die Wildbienen in freier Wildbahn an. Ulrich Koklin und die Helden in der Natur.
Insektenkundler Norbert Vogt ist auf der Pirsch. Er sucht die ersten Wildbienen des Jahres. Sein Revier, der Botanische Garten in Kiel. Wildbienen sind seine Leidenschaft, auch beruflich.
Mich fasziniert zum einen die ungeheure Vielfalt. Dazu muss man auch gar nicht wissen, wie sie heißen, sondern allein die Wahrnehmung dieser Formenfülle. Es gibt kleine, große, dicke, dünne, stark behaarte, weniger behaarte in verschiedensten Färbungen. Und besonders spannend ist einfach die Biologie.
Für Laien überraschend, die typischen Frühblüher im Garten wie Krokusse oder Narzissen lassen die Wildbienen eher kalt. Fündig auf der Suche nach Wildbienen wird Norbert Vogt an eher unscheinbaren Blüten. Ein Paradies für Wildbienen sind Weidengehölze mit ihren sogenannten Weidenkätzchen. Rund 100 verschiedene Arten finden sich hier. Auch andere Gehölze spielen für Wildbienen im Frühjahr eine große Rolle.
Das ist hier eine Kornellkirsche, eine frühblühende Art. Das ist immer ganz wichtig, dass man im Frühjahr auch Blütenangebot hat. Also ganz prägnant sind ja die Weiden, aber es gibt eine Reihe weiterer frühblühender Sträucher. Und das wird oft vergessen. Blühflächen sind nicht nur Blumenwiesen, sondern auch Gehölze.
Weiden oder Kornelkirschen fangen in Deutschlands Norden schon ab März an zu blühen. Sobald die Temperaturen deutlich über 0 Grad liegen, kommen die ersten Wildbienen und Hummeln. Honigbienen dagegen brauchen es wärmer. Es sollten mindestens 12 Grad sein, bevor sie ihren Bienenstock verlassen. Wildbienen kümmern sich um ihre Unterkunft selbst. Nur wenn ihnen das immer wieder gelingt, können sie langfristig überleben.
Dann ist es eben wichtig, das mit geeigneten Nistmöglichkeiten zu kombinieren. Für oberirdische Arten was anzubieten. Auch zum Beispiel Stauden, überjährige Stauden mal stehen zu lassen und nicht in einem Rutsch den Garten schier zu machen, sondern durchaus mal ein paar alte Strünke stehen lassen, weil da auch viele Arten in solchen Stauden, überständigen Stauden nisten. Was ganz wichtig ist, ist eine Vielfalt an Strukturen und Mikrohabitaten, so Mikrolebensräumen. Mal eine kleine Abbruchkante, mal ein kleines Stück Offenboden, mal irgendwie ein Stück Totholz. Also Vielfalt an Strukturen im Garten. Nicht nur auf die Blüten achten, das ist ganz wichtig.
Künstlich angelegte Insektenhotels helfen den Wildbienen. Im Botanischen Garten in Kiel und auch in vielen privaten Gärten.
Wildbienen brauchen ja nicht nur Blüten, die brauchen auch Nistplätze. Das sind Löcherbienen, die schlüpfen erst im Sommer, das ist sozusagen sind Sommerarten. Was wir jetzt hier schon so ein bisschen sehen können, wir sind ja noch relativ früh im Jahr, sind Mauerbienen, die gehörnte Mauerbiene. Wir haben hier die Männchen, die hier relativ aktiv rumfliegen. Deswegen kann man die auch relativ schwer auf dem Bild einfangen, weil die noch sehr, sehr aktiv sind.
Solche Bienenhotels lassen sich fertig kaufen oder selbst bauen. Es kommt dabei auf die Löcher an.
Was zum Beispiel nicht sinnvoll ist, sind solche Durchmesser, also Bambus in zu großen Durchmessern. Also man sollte Durchmesser von 2, 3 bis 8, 9 mm wählen. Darüber macht es keinen Sinn. Aber man sollte eben auch diese kleinen Durchmesser nicht verpassen, weil es gibt ganz, ganz viele Arten, die sind relativ klein. Wir haben vielleicht immer so die Größe der Honigbiene vor Augen oder diese Mauerbiene, die wir hier gesehen haben. Aber es gibt wesentlich kleinere, von wenigen Millimetern Größe. Deswegen immer darauf achten, unterschiedliche Durchmesser zu nehmen.
So kann ein kleiner Beitrag zum Schutz der Wildbienen auch gelingen.
Ist Ihnen das gerade auch aufgefallen? Die gehörnte Mauerbiene. Wir hatten ja vorhin auch schon mal die Buckelbiene. Die Namen sind schon eigenwillig, muss ich einfach mal so sagen, oder? Also ist da das Aussehen das Programm?
Ja, bei einigen schon, bei anderen wahrscheinlich nicht. Das lasse ich jetzt mal so stehen.
Ja, gut, die Buckelbiene. Wir wollen Ihnen zu Hause einfach mal jetzt zeigen mit Johanna, was man für Wildbienen auch auf einem kleinen Balkon machen kann. Zunächst einmal gilt es, ein vernünftiges Beet anzulegen. So, ein vernünftiges Beet haben wir uns überlegt, machen wir mit einer Kiesunterlage, einer Steinunterlage hier. Wichtig dann, damit die Wurzeln da nicht reingehen.
Ja, und auch als Drainage, dass das Wasser ein bisschen ablaufen kann und sich nicht staut an den Wurzeln.
Und hier da drauf kommt ein Vlies.
Das ist total wichtig, damit nachher, wenn die Erde drauf kommt und man gießt, dass die nicht durch den Kasten durchläuft. Und es spielt überhaupt keine Rolle, warum ich das weiß.
Weil ich habe da so eine Ahnung. Weil es dir ähnlich geht wie mir. Ja. Und darauf kommt dann die Erde und dann sieht das Ganze im Grunde so fertig aus. So, und das kann man ja, das ist ein schöner Kasten. Da könnte man ja zum Beispiel auch mal was auf dem Balkon machen und so auch Wildbienen anlocken, weil das ja ein tolles Naturschauspiel ist.
Und es braucht total wenig Platz.
Ja, geht rucki zucki. Alles übrigens in deinem Buch auch drin beschrieben. Für Kinder natürlich auch eine tolle Sache, um einfach die Natur so ein bisschen kennenzulernen. Wie reagieren denn Kinder natürlicherweise auf Bienen?
Total neugierig. Also ich glaube, diese Angst vor Bienen ist ziemlich anerzogen. Mhm. Ich glaube, die meisten Kinder sind einfach neugierig.
Hand mal hinhalten.
Ja, kann man alles machen, mal landen lassen.
Ja. Genau. Und jetzt ist ja interessant, was für Pflanzen, was für Blumen sind gut für Wildbienen, interessant für Wildbienen, welche nicht.
Genau.
Zeig doch mal.
Soll ich mal ein paar anreichen?
Ja, reich doch mal was an.
Ich reich mal was an, was gut ist.
Ja.
Hier zum Beispiel Hornfeilchen sind super.
Hornfeilchen, jawohl.
Ich halte mal dagegen, was nicht so super ist.
Das pflanzen wir denn auch nicht?
Ja, das pflanzen wir auch nicht, aber wir können es mal halten. Hornfeilchen und Stiefmütterchen sind miteinander verwandt. Die Stiefmütterchen sind auf Schönheit gezüchtet und liefern gar keinen Nektar mehr so richtig. Die Hornfeilchen sind ein bisschen kleiner und dezenter und liefern viel Nektar. Also die lassen wir weg.
Das heißt also, hier in der Blüte befindet sich ordentlich Nektar.
Richtig.
Was interessant für die Wildbiene ist und vor allem auch wichtig natürlich auch. Darf man nicht sagen, nicht nur interessant, sondern auch wichtig. Ne?
Das ist eigentlich das einzige Kriterium, wenn wir einen Wildbienenkasten anlegen wollen, dass wir Pflanzen nehmen, die viel Nektar liefern, die den Bienen auch was nützen.
Weil Wildbienen ja auch keinen Honig anlegen.
Ja, Wildbienen brauchen natürlich irgendwas als Nahrung. Mhm. Und da ist Nektar aus solchen Blumen schon ganz gut.
Okay, aber das ist eine reine Verständnisfrage von mir gewesen. Jetzt auch, also machen wir das auch in Wabenform, dass Wildbienen in Wabenform auch Nahrungsvorrat in Form von Honig anlegen?
Ja, Hummeln machen das schon, aber in einem sehr, sehr viel kleineren Rahmen als die Honigbiene.
Ja.
Unsere Wildbienen, die sammeln eher Pollen, aber die brauchen natürlich trotzdem Nahrung. Von daher haben die zwar keinen großen Vorrat, aber mögen den Nektar trotzdem.
Von der Hand oder vom Flügel in den Mund sozusagen.
Sozusagen.
Wir zeigen Ihnen zu Hause auch mal ein kleines Beispiel von einem Schottergarten. Natürlich, jeder darf seinen eigenen Geschmack haben, das ist vollkommen logisch. Aber so ein Schottergarten, Vorgarten ist natürlich nicht unbedingt bienenfreundlich. Kann man so sagen, ne?
Ja, es ist alles, was sehr aufgeräumt ist und sehr gleichförmig ist, meistens für Bienen nicht gut geeignet.
Mhm.
Also alles, was ein bisschen wilder aussieht, ist eigentlich was Gutes.
Schauen wir uns mal weiter um. Was haben wir noch, was vernünftig wäre für Bienen?
Da drüben blüht was. Das ist auch vielleicht ganz schön. Die Gärtner übrigens, die dürfen jetzt nicht so genau hingucken. Normalerweise würde man jetzt schauen, was haben die Pflanzen für Ansprüche? Stehen die lieber in der Sonne oder im Schatten?
So.
Wir mischen jetzt mal bunt.
Mhm.
Das ist blühender Thymian. Also viele, viele Küchenkräuter kann man einfach, so wie ich, auf meinem Balkon vergessen. Und dann blühen die. Und dann sind die super für Bienen. Thymian wäre super. Lavendel funktioniert immer. Der.
So. Lavendel funktioniert auch.
Man muss ein bisschen gucken, der sieht jetzt aus wie so eine Zuchtform. Lavendel, wenn der richtig schön riecht, dann weiß man schon, das ist gut für Bienen.
Ja, tut er.
Tut er, ne?
Auch der Thymian riecht sehr schön. Also das ist wirklich, kann ein richtiges Paradies sein.
Genau, jetzt kriegen wir vielleicht noch eine Margarite damit rein.
Irgendwo. Ja, die machen wir hier. Guck mal hier vorne.
So für die Farbe, ne? Und dann zum Mischen nehmen wir vielleicht noch da hinten das Blaukissen oder so.
So, guck mal. Komm mal hier richtig. Zack. Hier das Blaukissen noch mit rein. Also, hier fühlen Sie sich wohl. Und jetzt ist ja noch eine Sache ganz wichtig, weil wir vorhin auch schon von Trockenheit gesprochen haben. Bienen brauchen auch Wasser.
Genau.
Das ist eine Bienentränke. Erklär doch mal, worauf man da achten sollte.
Es ist so einfach, Bienen zu schützen. Die brauchen nämlich auch Wasser, das tragen sie in den Bienenstock, also die Honigbiene zum Beispiel. Es ist ganz einfach. Man braucht eine flache Schale, ein paar Steine, irgendwas, was man reinlegen kann, wo die Bienen drauf sitzen können. Mhm. Wasser, fertig.
Also hier zum Beispiel ein Stück Rinde. Man kann auch Kork reinlegen, ne?
Kann man auch. Wichtig ist, dass die Bienen darin nicht ertrinken können. Das heißt, man hat nur eine flache Wassertiefe und eben viel, viel drumherum.
Okay, ich zeige mal eben, warte mal, ich ziehe mal dafür, ziehe ich mal die Handschuhe tatsächlich aus. Guck mal, das ist wirklich sehr anschaulich. Ich möchte das einfach gerne mal zeigen. Wilde Helfer der Natur, Bienen, das ist dein Buch. Das gibt schon eine gewisse Zeit. Das ist, wenn man das ausschlägt, ist das natürlich hervorragend auch so als Wissensnachschlagewerk, kann man im Grunde sagen, ne?
Ja, schon.
Also es ist, eigentlich bist du Kinderbuchautorin, aber ich glaube, das weiß nicht jeder Erwachsene, was hier drin steht.
Ja, das kann sein. Wir haben natürlich viel zusammengetragen. Das Buch ist so ein bisschen auch ein Spielebuch. Also es gibt verschiedene Spiele und Rezepte und Sachen zum Mitmachen. Aber eben auch eine ganze Menge Wissen über die Bienen.
Ja, toll. Hier auch die natürlichen Feinde. Der Frosch zum Beispiel.
Ja, wir haben so eine Seite mit Tieren, die sich auch im Laufe ihres Lebens verändern, so wie die Honigbiene. Mhm.
Drohnenschlacht. Was ist eine Drohnenschlacht? Das wird uns gleich noch beschäftigen. Vorher schauen wir uns an Naturschutz to go. Darum geht es nämlich jetzt bei Elena Tairis und eine pfiffige Idee.
Diese kleinen Tiere, die ja so einen großen Einfluss auf uns Menschen haben, denen wird nämlich gerade von den Menschen der Lebensraum weggenommen. Und da muss man einfach gegen handeln. Und das ist mir einfach total wichtig und das probiere ich mit meinem Projekt zu machen.
Sein Projekt Naturschutz to go und sein Heimatort Bremen sind allerdings gerade 6500 Kilometer entfernt. Denn der 17-jährige Jonte Mai macht gerade ein Highschool-Jahr in Michigan. Seine Brüder Peke und Mats übernehmen so lange die Aufgaben seines Projekts.
Wir bauen jetzt ein Automatengestell quasi zusammen. Und der Automat kommt dann hier rein. Und das ist aber für die Kapseln ein Automat. Oder für die Saatgutbomben.
Fehlt jetzt noch der Aufsatz. Der fertige Saatgutautomat wird in etwa so aussehen. Vor 6 Jahren kommt der damals 12-jährige Jonte auf die Idee, alte Kaugummiautomaten zu kaufen, zu Samenspendern umzurüsten und in Bremen aufzustellen. 1 Euro für 3 Quadratmeter Blühwiese für Wildbienen. Seit 2020 gibt es auch To-Go-Blumensamen aus Kondomautomaten.
Wir kriegen die Automaten manchmal auch, wie man sieht, in einem vollen Zustand. Dann leeren wir sie aus und dann werden sie geupcycelt und die Schächte werden angepasst und da kommt dann das Saatgut rein.
Doch zurück zu den Samen.
Wir packen mit Schachteln jetzt für die Samenspender in Berlin oder jetzt an der Gemüsewerft in Bremen oder auch in Hamburg.
Also jetzt geht's gerade richtig los, weil jetzt ja der Frühling kommt. Und uns schreiben dann die Leute auf Instagram, dass die Automaten leer sind oder dass quasi irgendwas kaputt ist. Und dann müssen wir so schnell es geht reagieren.
Eine Heidenarbeit. Weit über 100 Samenspender sind es mittlerweile in ganz Deutschland, Frankreich, England, Österreich und bald auch USA. Für Nachahmer gibt es eine kostenlose Anleitung mit Video im Netz.
Das macht ihr jetzt genauso mit der anderen Seite.
Und Jonte gibt regelmäßig Workshops zum Thema Naturschutz und Bienen, etwa beim FC St. Pauli in Hamburg, auf Messen oder an Schulen.
Das macht mich tatsächlich sehr glücklich. Also ich freue mich über jede Person, die ich erreiche mit meinem Projekt. Ich freue mich über alles, was ich erreiche mit meinem Projekt. Und jeder Quadratmeter zählt war ja so ein bisschen der Slogan, den ich am Anfang meines Projektes immer benutzt habe. Weil jeder einzelne Quadratmeter, der durch mein Projekt entsteht, der macht einen Unterschied für die Wildbienen.
Naturschutz to go, mittlerweile sogar Lerninhalt für Schüler in Schleswig-Holstein und mit über 16 Preisen ausgezeichnet. Zuletzt den Jugend-Naturschutzpreis. Und Mats durfte vor kurzem Naturschutz to go sogar Primatenforscherin Jane Goodall vorstellen. Doch bei all der Anerkennung, am wichtigsten bleibt den Schülern ihre Mission im Fokus zu halten. Wildbienen neuen Lebensraum schaffen.
Wenn wir uns überlegen, dass ohne die Wildbienen oder die Bienen einfach die Pflanzen nicht blühen würden, wir würden kein Gemüse, kein Obst mehr wirklich haben. Und was die für uns leisten, finde ich einfach mega faszinierend.
Und so werden mit je einem Euro hoffentlich noch viele, viele Blühwiesen für diese tollen Tiere entstehen.
Rettet die Wildbiene, haltet die Wildbiene am Leben. Johanna, ich sehe bei dir ein lachendes Gesicht bei solchen Samen, also die einfach so mal. Du kennst auch jemanden aus deiner Heimat, aus Lübeck, da wo du lebst?
Ja.
Ist auch eine Dame, hast du gerade erzählt?
Ja, stimmt. Es gibt in Lübeck Leute, die dann mit Taschen voller Saatgut durch die Stadt laufen und dann hier und da ein bisschen was streuen. Ich selber habe mal neben einer Baustelle gewohnt und es könnte sein, dass mir da aus Versehen vom Balkon auf diese Brachfläche, es könnte was runtergefallen sein.
Lass uns doch jetzt, wir haben über Wildbienen gesprochen, lass uns jetzt mal über die Honigbiene sprechen. Die normale Honigbiene. Erklär uns erstmal den Lebenszyklus einer Honigbiene.
Also Honigbienen, die wir so kennen, die werden so ungefähr 40 Tage alt, normalerweise. Und die meisten Bienen in so einem mehrere tausend Tiere umfassenden Stock sind Weibchen. Also es gibt eine Königin und sehr, sehr viele Töchter. Und für eine gewisse Zeit im Jahr gibt es eben auch noch ein paar Söhne, also ein paar Männchen.
Über die Drohnen, über das Schicksal der männlichen Bienenbevölkerung werden wir gleich noch sprechen.
Ja, und so eine Honigbiene, die hat ein ganz spannendes Leben. Die hat nämlich verschiedene Jobs. Wenn die aus ihrem Ei schlüpft und aus ihrer Wabenzelle, dann darf sie als erstes putzen im Stock. Sie ist also eine Putzbiene.
Bedeutet?
Ja, die räumt die alten Zellen auf, wo jetzt Bienen rausgeschlüpft sind. Die sorgt dafür, dass die wieder zur Verfügung stehen für neue Bienen. Mhm. Und wenn sie das ein paar Tage gemacht hat,
das sieht man, das Weiße, das sind so die Bienen, das sind die Waben, die sind verschlossen. Und da drin entwickelt sich das Ei zu einer Art Made, kann man ja sagen. Ne?
Eine Larve, genau.
Zu einer Bienenlarve. Und dann schlüpft nach gewissen Tagen dann halt daraus die Biene.
Genau. Es gibt verschiedene Bereiche in so einem Nest. Es gibt Bereiche für den Honig und es gibt Bereiche für die Jungenaufzucht.
Und der Bereich für den Honig?
Der ist woanders.
Ist woanders. Der ist beim Imker zum Beispiel, wird dadurch ein Gitter abgetrennt, wo ja. Die Königin halt nicht durchpasst durch dieses Gitter. Die normalen Bienen
genau.
Schon, aber die Königin nicht.
Damit da die ihre Eier nicht in den Honigbereich legt.
Genau. Kann sie da nicht reinlegen. Dann kann man die Waben, in denen wohl nur Honig drin ist. Mhm. So, weiter geht's. Also die Reinigungsbiene.
Wenn sie das ein bisschen gemacht hat, bekommt sie einen neuen Job. Dann ist sie quasi ein Kindermädchen, eine Ammenbiene. Also sie ist dazu da, um den Nachwuchs zu versorgen, also die Larven zu füttern.
Ja.
Und je älter so eine Biene wird, desto mehr Jobs bekommt sie. Also immer, wenn sie etwas abgeschlossen hat, bekommt sie einen neuen Job. Dann wird sie zum Beispiel eine Baubiene, sie darf dann Waben bauen. Danach darf sie den Stock bewachen, weil sie eine Wächterin geworden ist. Und irgendwann ist sie alt genug und darf dann zum ersten Mal raus. Dann ist sie tatsächlich eine Sammelbiene, das sind die wir draußen sehen.
Und das ist ja nun ganz interessant, wo finden Bienen erstens Blüten, wo ordentlich Nektar dran zu finden ist? Ja. Und zweitens, wie sagen sie es die anderen? Sagen sie es den anderen? Da gibt es den sogenannten Bienentanz, den du beschreibst.
Ja, wenn man das mal sieht, ich habe das zum ersten Mal gesehen an so einem gläsernen Bienenstock, das ist schon ziemlich irre. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, so eine Biene fliegt raus aus ihrem Stock, die ist ja sehr klein und die hat natürlich Anhaltspunkte draußen, wo ist die Sonne, gibt es einen hohen Baum, wo ist eigentlich mein Stock, die merkt sich das ja alles. Und dann fliegt die irgendwo hin und findet ein super Blumenbeet und möchte natürlich, dass ihre Mitbienen das auch wissen. Ja, wie sagt sie denen das? Sie fliegt also zurück und fängt an und tanzt denen vor, wo ist jetzt dieses neue Blumenbeet? Ganz, ganz irre.
Wie tanzt sie denn? Also ich meine...
Also der Bienentanz, ja, das wurde irgendwann mal entschlüsselt, indem man geguckt hat, wie tanzen die Bienen und wo war dieses Blumenbeet. Man kann das rausfinden. Also eine Biene läuft Halbkreise und fängt dann an und zittert mit dem ganzen Körper, macht also quasi so einen Wackeltanz. Und je nachdem, in welche Richtung sie wackelt, rechts oder links von der Sonne, ist die Richtung, in der die gute Futterquelle ist. Mhm. Und je nachdem, wie lange sie tanzt, wissen die Bienen, wie weit muss ich fliegen in diese Richtung, bis ich da angekommen bin. Und das funktioniert erstaunlich gut.
hochinteressant. Mhm. Künstliche Intelligenz, ich habe das vorhin schon angedeutet, hält auch Einzug bei Imkern in die Bienenzüchtung oder auch in, ja, einfach in das Bienenhalten von Bienen. Und zwar kann künstliche Intelligenz dabei helfen, herauszufinden, wie geht es eigentlich meinem Bienenvolk.
Gerade ganz schön was los im Bienenstock von Nico Fink. Bis zu 50.000 Tiere leben hier. Jetzt im Frühling muss der Hobbyimker kontrollieren, ob der Nachwuchs schlüpft, ob die Bienen genug Platz haben, ob sie Honig produzieren und vor allem, ob sie gesund oder krank sind.
Ich mache so ein Volk auf. In dem Moment erstmal auch die Übersicht zu behalten. Okay, hier sind sehr, sehr viele tausende Individuen und ich muss jetzt rausfinden, was der Fehler oder was das Problem ist. Ist gar nicht so einfach.
Aber es könnte einfacher werden. Studien zufolge lässt das Summen der Bienen nämlich Rückschlüsse auf ihr Wohlbefinden zu. Dieser kleine Sensor soll die Geräusche der Tiere ab jetzt aufnehmen. Die Daten werden dann ans Handy geschickt und dort auch ausgewertet. Sie haben das Ganze erfunden, die Hamburger Julian Obrecht und Kevin Kraus.
Mit den Sensoren monitoren wir einmal den Klang, also das Summen der Honigbienen, als auch die Temperatur. Und die können wir dann kombinieren mit dem, was die im Karren festhalten und aufzeichnen.
Eine KI interpretiert die gesammelten Informationen und erkennt so Krankheiten und andere Anomalien. Zusätzlich sollen die Sensoren auch Alarm schlagen, wenn im Bienenstock etwas nicht stimmt.
Und wenn wir das frühzeitig den Imkereien vorhersagen können, dann können die schneller und besser agieren, um ihre Völker dann nicht zu verlieren bzw. das Richtige zu tun.
Die Datenübertragung erfolgt über solarbetriebenen Funk. So kann das gesamte System auch mitten in der Natur stehen.
Sehr spannendes System, weil der Imker hat natürlich ein Interesse daran, dass es seinem Volk, dass es dem Bienenvolk auch gut geht, dass sie alle wohlfühlen und auch ordentlich Honig sammeln. Wir haben schon über die Männer ganz kurz gesprochen. Man nennt sie Drohnen. Ist so schön, über Drohnen jetzt zu sprechen. Das hat jetzt mal nichts mit irgendwelchen Waffensystemen zu tun. Tatsächlich, also die männliche Biene ist die Drohne. Ja. Die entsteht ja aus dem gleichen Ei wie eine Arbeiterbiene, wie eine ganz normale andere weibliche Honigbiene. Warum wird denn das ein Mann?
Also das kann die Bienenkönigin entscheiden, selbst entscheiden. Die kann nämlich entscheiden, ob das Ei als befruchtetes oder unbefruchtetes Ei gelegt wird. Und aus dem unbefruchteten Ei entstehen dann Drohnen.
Und wie sieht das Leben einer Drohne aus?
Ein bisschen bequem, würde ich sagen. Also
hallo, hallo.
Also die Drohnen haben natürlich eine wichtige Aufgabe. Die schwärmen aus auf der Suche nach jungen Königinnen, die sie dann begatten können. Das ist natürlich total wichtig. Ansonsten helfen die im Stock leider nicht viel mit. Die können nicht mal alleine Futter sammeln. Die müssen sich füttern lassen von den Arbeiterinnen im Stock.
Die sind ja auch ein bisschen größer, ne?
Ja, und die helfen halt einfach nicht mit.
So, und dann, wenn die halt alt genug sind, nach einigen Tagen, fliegen sie raus und suchen nach Königinnen, die befruchtet werden können. Wie findet so eine Befruchtung statt?
Im Flug. Es gibt bestimmte Plätze, wo sich Drohnen versammeln. Manchmal sieht man das auch, wenn irgendwie besonders viele Bienen in einem Gebiet schwirren, dann könnte das sein, dass das so ein Hochzeitsflug ist von einer Königin. Und wenn die irgendeine Königin gefunden haben, begattet haben, dann sterben sie häufig. Wenn nicht, dann kehren sie in den Stock zurück und machen das am nächsten Tag alles nochmal neu.
So, das heißt also, es ist ein ganz, ganz schlimmes Leben. Für die Drohne,
furchtbar.
Für die Drohne, aber irgendwann werden sie doch rausgeschmissen.
Ja, das ist dann, wenn es an den Winter geht und es wird kühler und die Bienen wissen jetzt brauchen sie ihre Vorräte quasi für alle, die hier auch ein bisschen produktiv helfen. Dann werden die Drohnen tatsächlich ein bisschen rabiat aus dem Stock geschmissen. Das heißt Drohnenschlacht, weil das so rabiat ist und so hart aussieht. Das heißt, entweder werden die Drohnen gar nicht erst wieder reingelassen in den Stock, wenn die draußen waren und nach einer Königin suchten, oder sie werden aktiv gepackt und nach draußen geschubst.
Und jetzt muss man sich die Königin noch mal vorstellen, die legt all die Eier alleine. Das sind ja Tausende. Wie viel am Tag sind das?
2000 vielleicht.
Alle Eier von einer Königin gelegt. Mhm. Und wie entsteht jetzt eine neue Königin?
Das entscheiden häufig die Arbeiterinnen. Also wenn zum Beispiel der Stock sehr voll wird und man merkt, okay, das ist jetzt für eine Königin ein bisschen viel und der Stock wird zu klein, wir müssen uns was Neues suchen, dann braucht natürlich ein Teil des Bienenvolks, was ausschwärmen will, braucht eine Königin. Das heißt, die bauen eine besondere Zelle, suchen sich eine Larve aus und die wird dann auf eine besondere Art und Weise gefüttert und wächst dann zu einer neuen Königin heran.
Und dann schwärmt diese Abteilung, möchte man fast sagen. Also die Königin verlässt den Stock und wird begleitet von mehreren tausend
Arbeiterbienen und setzt sich an irgendwann, das sieht man dann immer, diese Trauben.
Die hängen dann im Gebüsch irgendwo.
Ja, genau. Hängen dann im Gebüsch, ja. Und suchen sich, vorher schwärmen dann einzelne Bienen aus und suchen sich eine neue Möglichkeit, einen Stock zu bauen?
Ja, das ist ja häufig so ein bisschen schwierig, weil es gibt ja in der Regel für eine Honigbiene, die in einem Stock lebt, nicht sofort einen neuen leeren Bienenstock. Mhm. Das heißt, was passiert ist dann, dass ein Imker dazu gerufen wird oder eine Imkerin und dann heißt es ja, hier hängt ein Bienenschwarm in meinem Baum. Kann das mal jemand abholen, bitte? Und dann kommen die mit einem leeren Bienenkasten und retten quasi die Bienen vor einem Leben in der Wildnis.
Ich möchte nicht sagen, dass ich das schon häufiger gemacht habe, nicht? Weil die Bienen sind immer geschwärmt, wenn meine Eltern im Urlaub waren.
Natürlich.
Dann sprüht denn da Wasser drauf, so benebelt das mit Wasser, diese Traube, damit die schwer wird.
Ja.
Der Ast ist nicht mehr, oder die Bienen sich nicht mehr am Ast halten können, dann fallen die in so eine Kiste. Und mit dem Sieb wird dann die Königin sozusagen. Langsam krabbelt die dann hoch und dann kann man die Königin versetzen. Ja, ist
Arbeit, oder?
Ist Arbeit, interessant. Aber das Interessante ist, da braucht man keine Angst zu haben, weil ich meine, die Bienen sind voll gefressen mit Honig und können den Hinterleib gar nicht krümmen und können deswegen auch nicht stechen. Ne?
Ah, okay.
Oh. Hallo? Jetzt aus der Sicht eines...
aus der Sicht eines Imkers?
Aus der Sicht eines ehemaligen Hobby-Imkers sozusagen. Okay. Die Honigbiene erfreut sich tatsächlich zunehmender Beliebtheit und ist schon lange Teil unserer Kultur. Alicia Elling.
Es summt und brummt über den Dächern St. Paulis. Die üppigen Pollenhöschen an den Beinen der Bienen, Babynahrung für die Larven. Hobby-Imker Gunnar Weidt kommt zur Kontrolle. Der Ethnologe Martin Gruber begleitet ihn. Er forscht an der Uni Bremen zu dem Verhältnis zwischen Mensch und Biene seit 10 Jahren.
Zuerst war ich ja total geflasht und total fasziniert. Und es gab auch Zeiten, wo es mich genervt hat und wo mir alles zu viel wurde und wo mich die Imker auch genervt haben. Sorry, Gunnar.
Gunnar nimmt es nicht persönlich. Seit 17 Jahren imkert er mit traditionellen Methoden. Ein Schutzanzug ist nicht nötig, er entnimmt heute keinen Honig. Das süße Gold ist ihm sowieso egal, es geht ihm um das Tier und die Freude.
Jetzt im Frühling zum Beispiel, wenn du den Duft hier wahrnimmst, die sammeln jetzt von Weiden, von Mirabellen, von Felsenbirnen und es duftet richtig kräftig hier raus. Das ist schon sehr sensationell, dieser Duft und diese Energie, die in der Luft ist, diese elektrische Ladung. Bienen sind ja total elektrisch aufgeladen und ich finde, es ist auch spürbar.
Wenn du die Farbsortierung. Es ist ein Ergebnis von Martins Forschung. Menschen fasziniert das Sinnliche der Biene.
Einmal ist ja die Imkerei selber eine multisensorische Praxis. Also man braucht eben das Temperaturgefühl, man braucht den Hörsinn und die ganzen Sinne eigentlich, um den Zustand des Bienenvolks zu erfassen. Aber auf einer anderen Ebene ist auch das Sinnliche total wichtig für die Faszination, die die Bienen auf viele Menschen ausüben.
So ist der Betrieb vor dem Flugloch für viele Menschen extrem meditativ.
Dieser Sound hier und dieses in den Bienen sitzen, das ist klasse. Total großartig.
Für seine Arbeit hat Martin Gruber auch bei Imkern in Japan und Kamerun geforscht. Dort hat er gefilmt, um sein Wissen später in einem Dokumentarfilm zu vermitteln. Während deutsche Imker die Biene lange kontrolliert halten, wird in Kamerun die westliche Honigbiene in Körben angelockt und zieht irgendwann weiter. Auch in Japan ist es eher ein Kommen und Gehen mit den Schwärmen. Vor allem ist die östliche Honigbiene friedlicher.
Es ist mehr körperliche Nähe möglich, aber die ImkerInnen sind auch viel mehr dabei, den Bienen das recht zu machen. Und deswegen ist es so ein sehr nahes, sehr intensives und fast freundschaftliches Verhältnis. In Kamerun kann man den Bienen auch gar nicht so nahe kommen, weil die relativ verteidigungsbereit sind.
Schon in der Antike verehrten die Menschen die Biene als Symbol für Fruchtbarkeit und Ernte. Im alten Ägypten galt auch sie als heiliges Wesen und wurde als Zeichen der Monarchie verwendet. Im Mittelalter wiederum war die Biene Symbol des Christentums, mit ihrem Fleiß als Zeichen der Hingabe im Dienst Gottes. Über die Jahrhunderte inspirierten sie Kunst- und Kulturschaffende. Heute sind Bienen oft ein Symbol für Umweltschutz. Die Medien formen ihr Image mit.
Wir hatten jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren einen wahnsinnigen Bienenhype in Deutschland. Also da war die Honigbiene so total im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Interesses. Und erst seit wenigen Jahren
Seit 3, 4, 5 Jahren ist es so, dass eigentlich die Wildbiene mehr in den Mittelpunkt rückt. Weil die Menschen eben sehen, dass die Honigbiene jetzt in Deutschland nicht aussterben wird, weil sie eben imkerlich oder von ImkerInnen betreut wird.
Wie die Honigbiene zu ihren Betreuern steht, ein ewiges Rätsel. Auf Seite der Menschen, so der Forscher, ist klar, die Biene, sie verzaubert uns.
Ja, das ist ja immer so interessant, wenn das viele Menschen sehen mit dem Rauch. Der Rauch des Imkers beruhigt die Biene und lässt sie deswegen weniger aggressiv sein, nicht so durchzudrehen, benebelt sie auch ganz leicht, aber tut ihr keinen Schaden, glaube ich.
Ja, ne? So kann man das sagen.
Pollen ist ja etwas, was die Bienen an den Hinterbeinen immer mitbringen von den Bestäubungsflügen. Ist auch wahnsinnig gesund. Gibt es das auch, glaube ich, extra hier zu kaufen inzwischen?
Ja, gibt es in jedem Reformhaus wahrscheinlich. Genau, die Bienen kommen ja wieder mit gesammelten Pollen, den lagern sie an den Hinterbeinen. Dann sieht das aus, als hätten sie so kleine Klümpchen links und rechts, wie so kleine Hosen. Und wenn man das ernten möchte, dann spannt man kleine Drähte vor das Einflugloch von so einem Bienenstock und dann streifen die das beim Reinlaufen ab. Und dann kann man im Prinzip wie so kleine Knötchen, gelbe Klümpchen, kann man kaufen für sein Müsli zum Beispiel.
Du hast das Buch über die Bienen geschrieben. Du bist aber als Autorin, als Sachbuchautorin, ganz besonders in Richtung Kinder, bist du sehr lange schon intensiv unterwegs und hast jetzt auch eine neue Reihe rausgebracht, Wilde Woche. Guck mal, schau mal drauf, hier das Montags ist immer Safari. Dienstag muss das Faultier aufs Klo. So, da werfen wir mal einen kleinen Blick rein und mal schauen. Das ist also deutlich doch mehr Vorlesen, Geschichten für Kinder. Was schwebt dir da für eine Idee vor?
Die Wilde Woche sind die Bücher, die ich aus Versehen geschrieben habe. Die wollte ich gar nicht schreiben, aber ich war gerade fertig mit einem Projekt, was ein Sachbuch war. Und da geht es jetzt darum, dass wir an jedem Wochentag in einen anderen Lebensraum auf der Erde fahren und da skurrile Tiere angucken, die sich immer überlegen, wie das mit den Menschen wohl ist, ob die schlau sind und ob man die dressieren kann. Und meistens sind es ziemlich lustige Handlungen und auch ein bisschen skurrile Charaktere.
So als Biologin, welche Idee steckt dahinter, dass du dich mit diesen Themen so beschäftigst, das auch an Kinder ranzubringen?
Na, ich kann ja mein Biologinnengehirn nicht so richtig ausschalten, wenn ich ein erzählendes Buch schreibe, also ein Kinderroman. Von daher stimmen in diesen Büchern die biologischen Fakten, die stimmen schon. Die sind halt ein bisschen versteckt, das ist nicht ganz so kein Lehrbuch. Sondern es soll einfach Spaß machen, bestimmte Sachen zu entdecken.
Was ich kenne, das lerne ich auch zu schützen.
Genau.
Ganz einfach. Dr. Johanna Prinz, ganz herzlichen Dank, dass du heute Abend unser Gast warst.
Ich danke.
Morgen wird es funky, und zwar mit Schauspielerin Denise Mbaye. Es wird sie überraschen, was Denise drauf hat. Morgen Abend, und jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Bis morgen, wir freuen uns auf Sie, 18:45 Uhr. Tschüss.